Herzlich willkommen zu Users Lounge, dem Podcast, bei dem IT und Datenschutz im Fokus stehen. Egal ob Security, digitale Infrastruktur oder die neuesten Datenschutzherausforderungen. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist René Gebhardt.
Und ich bin Michael Kornmann. Gemeinsam analysieren wir reale Fälle, diskutieren aktuelle Entwicklungen und zeigen, welche Auswirkungen IT und Datenschutz im Alltag und in Unternehmen haben. Praxisnah, verständlich und mit einer Prise Expertenwissen.
Grüß dich, René. Hi.
Ja, moin, Michael. Ja, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich hatte mal eine kurze Auszeit in den Bergen, war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich froh, wieder hier zu sein.
Ich habe dich vermisst. Es ist schön, dass du wieder da bist.
Ach, das höre ich gerne. Da geht mir das Herz auf. Auch wenn ich glaube, dass du mich jetzt gleich irgendwie neppen willst, weil du mir den noch nicht mal verraten hast, mit welchem Thema wir heute reingehen in die ganze Sache, habe ich so ein wenig Bammel und ein wenig so die Sache ist, will er mich jetzt hochnehmen oder macht er eine echt, hat er sich was einfallen lassen?
Nee, ist es tatsächlich kein Hops nehmen oder so, sondern die Idee ist eine ganz andere.
Ja, schieß
raus. Und zwar ist es so, dass wir sprechen ja ganz oft über Cybersecurity, logischerweise. Kommt man ja nicht drum zu. Und da ist jetzt der Gedanke, dass wir einmal nicht einfach sagen, hier, du musst die und die Maßnahmen ergreifen, sondern dass wir mal wirklich einen echten Fall besprechen. Also, was heißt einen echten? Natürlich ist er fiktiv, aber welche Entscheidungen man in so einem Fall zu welchem Zeitpunkt zu treffen hat. Mhm. Also, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt. Das heißt, ich gebe dir immer ein paar Antwortmöglichkeiten dabei, stelle ich dir zur Verfügung, du wählst.
Ja.
Es gibt ganz wichtig, und das sage ich vorab sofort, es gibt bei diesem ganzen Szenario kein richtig und kein falsch, weil es immer ganz viele Dinge zu berücksichtigen gibt und auch, ja, es gibt immer, es gibt verschiedene Dinge, die man einfach immer mit berücksichtigen muss. Also jedes Unternehmen ist erstmal etwas anders, jeder hat auch seine eigenen Überzeugungen und ähnliches und das fließt da alles so ein bisschen mit ein. Und manchmal denkt man, okay, der Weg wäre jetzt der richtige. Das kann aber im Umkehrschluss auch mal ein, ja, nicht der falsche Weg sein, aber es kann ein Umweg sein. Ja. Der aber auch nicht falsch sein muss. Kann auch genau der richtige Weg sein. Aber das ist halt, dass wir einmal so durchgehen, wie sowas aussehen kann und welche Entscheidungen man da halt zu treffen hat.
Dann würde ich dir auch begründen, warum ich die Entscheidung treffe, weil dann ist für alle nachvollziehbar, die es hören, warum hat er die Entscheidung getroffen und vor allen Dingen kann jeder so im Kopf mal mitdenken, welche Entscheidung hätte ich getroffen als Zuhörer und dann auch gleich, boah, der Michael hat eine andere getroffen, warum, mit welcher Sichtweise. Klingt super interessant. Lass mal machen.
Genau. Dann. Also, wir stellen uns vor, du bist Geschäftsführer, so nicht, aber ja. wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du bist Geschäftsführer von einem Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, du hast rund 80 Mitarbeiter, verschiedene Standorte, eine eigene IT-Abteilung hast du aber nicht, das heißt, ihr werdet von einem externen Dienstleister betreut und das ist deine Ausgangssituation. Wir könnten jetzt noch drüber sprechen, ob du jetzt produzierendes Gewerbe bist oder ähnliches. Ich glaube, das hat aber nur, also das hat, glaube ich, gar nicht so große Auswirkungen auf das, wo ich hin will.
Okay.
Weil das ist eigentlich nicht so das Ding. So, beginnen wir mal. Also, stellen wir uns vor, es ist Montagmorgen, 8.11 Uhr. Du kommst gerade ins Büro, hast einen Kaffee in der Hand. Ich weiß, bei dir ist es deutlich früher, sagen wir, es ist 6. Kommst du ins Büro? Nee, machen wir doch 8, weil deine Mitarbeiter müssten schon da sein. Du kommst rein, hast deinen Kaffee in der Hand, klappst deinen Laptop auf, machst deinen Outlook auf. Ist halt ein normaler Start so in die Woche. Noch bevor du die erste Mail lesen kannst, klingelt's Telefon. Am Telefon Sabine aus der Buchhaltung. Sie klingt erstmal ein bisschen irritiert, nicht panisch, nicht aufgeregt, ist einfach irgendwie verwundert. Michael, ich habe da eine etwas merkwürdige Frage. Ein Kunde hat gerade angerufen, er wollte wissen, warum wir neue Bankdaten haben. Neue Bankdaten? Ja, wir haben doch keine neuen Bankdaten. Was ist dein erster Gedanke? Wahrscheinlich, der Kunde hat erstmal was verwechselt. Du würdest ja nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwas passiert ist, sondern erstmal der Kunde hat sich vielleicht vertan beim Eintippen, wie auch immer.
Ja.
So. Das könnte Antwortmöglichkeit A sein. Es könnte aber auch sein, dass jemand versehentlich falsche Informationen verschickt hat.
Ja.
Oder die dritte Möglichkeit ist, hier könnte etwas Größeres dahinter stecken. Ich meine, klar, wir sprechen jetzt über ein gewisses Szenario. Man weiß halt, worauf es hinausläuft. Aber grundsätzlich, wenn es passieren würde, was wäre der erste Gedanke, den man da hat?
Okay, ganz intuitiv, um mal weg von unserem Podcast-Thema zu kommen, wäre ich ein Chef mit 80 Mitarbeitern im Mittelstand. Vor den 8 käme meine Sabine aus der Buchhaltung zurück und würde sagen, der würde ich sagen, nehm mal mit dem Kunden Kontakt auf, der hat garantiert was falsch gemacht. Weil sicher bin ich mir, neue Kontaktdaten haben wir, Kondodaten haben wir nicht. Weil hätten wir neue Kondodaten, wüsste ich da hoffentlich als Geschäftsführer von. Das heißt für mich, erste Reaktion wäre, Einzelfall mit dem Kunden Kontakt aufnehmen, klären.
Ja, mit dem Kunden selbst, genau.
Ja.
Also würdest du erstmal davon ausgehen, dass der Kunde etwas verwechselt hat. Gehst also von Antwortmöglichkeit A eher aus.
Ja, wenn ich mir das aussuchen
darf. Du schließt es ja so ein bisschen erstmal alles aus, weil du den Kunden ja direkt kontaktierst, aber der erste Gedanke wäre erstmal, wahrscheinlich liegt der Fehler beim Kunden, in Anführungsstrichen, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint.
Genau.
Aber du würdest erstmal davon ausgehen, dass eigentlich nichts ist.
Genau so.
So, das heißt, wenn man es jetzt genau nimmt, genau da beginnt ja schon der Incident Response. Denn wir als Menschen suchen ja immer erstmal nach der wahrscheinlichsten Erklärung für sowas. Wenn ein Kunde von neuen Bankdaten spricht, denkt man ja eigentlich nicht sofort an einen Cyberangriff. Das ist ja normal.
Nein. Genau.
So, warum auch? Vielleicht hat der Kunde ja irgendwas verwechselt, vielleicht hat ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht. Irgendwas kann halt immer sein. Aber du würdest erstmal nicht von einem Angriff ausgehen.
Genau so.
Das Problem ist halt, wenn tatsächlich jetzt ein Angriff vorliegt, dann läuft die Uhr schon. So, das ist halt schon so, ich meine gar nicht Uhr, was jetzt angeht, irgendwelche Meldungen oder sowas rauszuhauen, sondern einfach die Uhr beginnt zu ticken, weil du offensichtlich, also dann, nein, nicht offensichtlich, aber weil du angegriffen wirst. Aber das weiß man ja zu dem Zeitpunkt nicht.
Wahrscheinlich läuft dann die Uhr schon länger, weil der Angriff ja schon stattgefunden hat.
Absolut, aber in dem Augenblick, geht's los.
Habe ich das erste Mal Kenntnis davon, genau.
Richtig. Ja, und gleichzeitig möchte man halt nicht wegen einem ungewöhnlichen Anruf oder wegen sowas halt einen Krisenstab einberufen. Das kommt ja halt auch dazu. Das heißt, man beginnt ja erstmal beim Niedrigsten. Also wie gesagt, es gibt nie perfekte Antworten oder so. Das ist jetzt wirklich, merkt man aber jetzt auch, ne? Also aus reiner Logik hätte man jetzt sofort gesagt, ja, okay, irgendwas wird da wohl sein, aber ja.
Genau.
So. Also, und dann geht's weiter. Während ihr noch sprecht, klingelt schon ein zweites Telefon oder ein zweites Gespräch, kommt rein. Diesmal ist es der Vertrieb. Vertriebsleiterin sagt dann, ja, wir haben gerade denselben Anruf bekommen.
Okay.
Von einem anderen Kunden.
Das wäre mir jetzt wichtig gewesen, nicht vom gleichen Kunden, sondern von einem anderen Kunden.
Genau, von einem anderen Kunden. Mhm. Und jetzt wird die Situation ja schon etwas interessanter. Was machst du? Antwort A, du rufst beide Kunden zurück. Antwort B, du beauftragst die Buchhaltung mit einer internen Prüfung. Oder C, du würdest jetzt den Dienstleister kontaktieren. Also den IT-Dienstleister.
Ehrliche Sache, zwei Sachen, unabhängige Kunden, sogar unabhängige Ansprechpartner, weil einmal Büro, einmal Vertrieb, wäre für mich der Punkt gekommen, wo ich den Dienstleister kontaktiere, bevor ich alles andere mache.
Okay. Ja, also alle können ja mal zu Hause oder wo sie jetzt gerade sind, dann auch für sich mal so ein bisschen mit durchgehen. Ich glaube, dass viele auch gesagt hätten, okay, ich rufe als erstes jetzt beide Kunden mal zurück und veranlasse die Prüfung. Also da hätte ich vielleicht beide Sachen auch parallel noch mit auf dem Schirm gehabt.
Aber lass bleiben. Warum? Also verstehst du, was ich meine? Also die anderen Antworten, alles cool, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit zwei unabhängigen Kunden, dass zwei unabhängige Kunden zeitgleich ein Problem haben, deine IBAN richtig einzugeben, erst recht in einem, die IBAN richtig einzugeben oder beide eine Aufforderung gekriegt haben, dass sich die Bankverbindung wechselt. Wo ich war jetzt als Geschäftsführer, wir haben da nichts gewechselt. Einmal ist ein Versehen. Zweimal zeitgleich ist nichts mehr, was ich auf ein menschliches Hoppala meiner Kunden schieben würde. Ich will dich mal so ausdrücken. Spätestens da wäre der Punkt gekommen, mit was will ich mit denen telefonieren. Das kann nicht mehr sein. Also spätestens bei zwei gleichzeitig würde ich den Fehler schon gar nicht mehr beim Kunden suchen, sondern dann muss der Fehler ja, dann hat er eine Quelle, mein Unternehmen. Das heißt, spätestens dann wäre ich an der Sache, wo ich sage, Dienstleister, direkt.
Ja. Alle Sachen sind nachvollziehbar, also alle drei Antworten, denke ich. Ja. Ich glaube, man muss auch ein bisschen differenzieren. Du selber hast auch so ein bisschen logischerweise IT-Plan. Gibt auch genug, die da ein bisschen weiter weg sind und dementsprechend andere Entscheidungen treffen. Also, ne, wenn jetzt jemand den Kunden anrufen sollte, okay, dann kann er sich mal die Mail schicken lassen. Das wäre eine Möglichkeit, um einfach zu sehen, was da gerade bei denen angekommen ist. Vielleicht gibt es Screenshots oder ähnliches, was man dann eben austauschen kann, um da so ein bisschen was nachvollziehen zu können.
Ja, bin ich auch mit dabei. Ich kenne echt die Fragen nicht, deswegen, ich will auch nicht zu viel spoilern, das halt mich an. Aber das kann ich danach immer noch machen. Ich rufe erstmal meinen Dienstleister an und schilder dem die Situation. Und ich habe lieber die Situation, dass mein Dienstleister mich eine halbe Stunde später zurückruft, während ich vielleicht noch dann doch mit dem Kunden nochmal telefoniere. Und mein Dienstleister ruft mich in einer halben Stunde zurück und sagt, müssen halt einfach zwei gewesen sein, die einen schlechten Tag hatten, als dass mein Dienstleister mich näher zurückruft und sagt, Gott sei Dank hast du nicht eine halbe Stunde später angerufen oder sonst irgendwas gemacht, weil das und das ist vielleicht da. Verstehst du, was ich meine? Das ist wie so diese fünf Ws in der Rettungskette. Ich rufe erst den an, der mir da wirklich richtig helfen kann, und dann kümmere ich mich drum.
Gebe ich dir recht. Wenn wir jetzt mal die Antwortmöglichkeiten nehmen, also jetzt zum Beispiel, wenn du die Buchhaltung prüfst, findest du eventuell interne Fehler. Vielleicht aber auch nicht. Das ist häufig die wahrscheinlichste Erklärung. Ja. Aber wenn du jetzt einen Dienstleister anrufst, andersrum ist es ja auch die Frage, gehen wir mal jetzt von dem Angriff aus, wo du ja immer noch nicht weißt, dass es einer ist. Der Dienstleister kann nicht zwingend nachvollziehen, dass da ein Angriff stattgefunden hat, wenn Mails von einem anderen Mail-Server als von deinem eigenen versendet werden, aber in deinem Namen.
Ja.
Deswegen auch schwierig, also auch das. Ansatz ist ja genauso richtig. Wie gesagt, das sind halt alles so Möglichkeiten, die halt dahinter stecken.
Ja. Ja. Punkt. Genau.
Ja, du, Michael, ich gebe dir ja recht, wenn du jemanden anrufst und er prüft es und sagt dir erstmal, okay, auf eurer Seite sehe ich kein Problem, hast du die Gewissheit zumindest schon mal.
Genau.
Klar. Gut, so, dann kommen wir mal auf die Mail. Also wenn du jetzt den Kunden kontaktiert hättest und er schickt dir jetzt die Mail zurück. Mhm. 9:02 Uhr, der erste Kunde schickt einen Screenshot. Die Mail sieht echt aus, also ne, nicht aber auch nicht so, wie man sie normalerweise kennt, Tippfehler drin oder sonst irgendwas, sondern wirklich, die sieht 1:1 echt aus. Firmenlogo ist original, Signatur ist original, Telefonnummer, Absenderadresse ist alles richtig. Text lautet, sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund einer Umstellung unserer Bankverbindung bitten wir Sie, zukünftige Rechnungen auf folgendes Konto zu überweisen. Mhm. Kunde fragt, ist das korrekt? Was machst du? A, du öffnest die Mail auf deinem eigenen Rechner. B, du leitest die Mail an den IT-Dienstleister weiter. Oder C, du lässt sie unangetastet.
Das Lustige an der Sache ist, ich muss gerade so in mich reingrinsen, weil wir bei uns tatsächlich die Bankverbindung geändert haben vor kurzem.
Sehr gut.
Ja, wir haben eine GmbH-Umstellung gehabt und da haben wir Kontoverbindungen auch geändert. Aber das super Beispiel, passt perfekt. Ich habe aber tatsächlich keine Nachricht von meinen Kunden bekommen, dass sie irgendwie Angst hätten, ich hätte sie irgendwie gespammt oder gefischt oder irgend sowas. Da muss ich mal drüber nachdenken in einem stillen Tümmerchen. Das ist was für ein Blogbeitrag, was man mal schreiben kann oder für ein Newsletter zur Sensibilisierung. Anderes Thema. Also ich krieg die E-Mail und habe sie nur in der, ich sehe sie in der Vorschau oder ich krieg nur den Screenshot. Oder wie warst du?
Du hast den Screenshot erstmal gesehen, lässt dir aber dann die Mail schicken oder wie auch immer. Das entscheidest du ja, ob die Mail jetzt an dich geht, ob sie an den Dienstleister. Ja gut, sie wird auf jeden Fall erstmal zu dir kommen.
Ich wollte
aber was du dann damit machst, ist ja die Frage.
Okay, die Mail wird zu mir kommen. Ich kenne die Vorschau. Die würde ich bei mir im Posteingang lassen. Aber das ist jetzt aber auch, jetzt wird es vielleicht, weil ich da die Sensibilisierung für habe, ich würde sie im Posteingang lassen. Ich würde die Finger davon lassen, würde meinen ITler anrufen und würde sagen, schalt dich auf, guck dir es an, entscheide, was wir damit tun. Beziehungsweise dadurch, dass wir anders ausgedrückt, wenn die Mail ja bei mir auf dem Rechner liegt, liegt sie auch auf irgendeinem Server, auf dem Mail-Server. Ja. So, von daher ist es fast irrelevant, was ich mit der Mail bei mir mache, weil auf irgendeinem Mail-Server läuft es und spätestens da kann ich meinem ITler Zugriff drauf geben, der kann entsprechend sich die Protokolle angucken.
Also, gut, dass du es so eingegrenzt hast.
Hier wäre meine Aussage auf jeden Fall wieder, ich spiele mit dem Ding nicht drum, sondern ich hole mir wieder einen, der davon Ahnung hat.
Ja, genau. Also so würde ich auch reagieren, weil wie du gerade gesagt hast, es liegt auf dem Mail-Server, von da kann man es ja öffnen. Wenn die Mail bei dir geöffnet wird, ja, dann ist egal, ob du sie öffnest oder jemand anders für dich.
Genau.
Ist immer noch dein System.
Genau.
So, das heißt, also jetzt wird es halt wirklich spannend. Beispiele aus der Praxis zeigen halt häufig, dass solche Mails dann geöffnet werden. Ah, ich guck mal, was da los ist.
Auch da wieder, wir machen ja immer mal so ein paar Praxisbeispiele, können ja ein bisschen abschweigen. Es gab die Situation bei einem Mandanten eines Bekannten. Ja, ich frag für einen Freund. Da hat die Firmenleitung zu Weihnachten auf der Webseite irgend so eine interaktive Grußkarte, sowas richtig Gruseliges. Weißt du, was ich meine? Du kannst da so Weihnachtsmänner, die Musik machen und da durch die Gegend fliegen mit irgendwelchen alten PowerPoints und irgendwelchen alten GIFs oder so einen ganzen Kram gemacht. Das hat die Leitung der Firma als Rundmail an alle Mitarbeiter verschickt. Einmal flächendeckend ausgerollt. Und zwei haben sich, glaube ich, bei mir gemeldet von 80, die gesagt haben, ich habe da was gekriegt, soll ich den ITler anrufen? Willst du mal einen Blick drauf reagieren? Was hältst du denn davon? Alle anderen, das klingt interessant. Da drücken wir erstmal schön. Also verstehst du, was ich meine? Du merkst, der Mensch ist an der Stelle absolut Neugier getrieben. Und du musst der Intention und musst der Versuchung widerstehen, an dem Ding rumzuspielen und auf den Knopf zu drücken und sonst irgendwas zu machen.
Ja.
Das geht so schnell. Also wie du es gesagt hast, ich guck mir das mal an, ach, da ist ein Link, warte, ich drück mal. Das geht so schnell. Ja.
Ja, genau. Ja, und wenn man jetzt wirklich das sieht, ne, wenn man das mal zugrunde legt, diese Erkenntnis, ist es halt einfach so. Ne? Also es ist trotzdem eine schwierige Geschichte. Ich weiß ja, dass da irgendwas offensichtlich nicht so ganz in Ordnung sein kann. Und schwierig ist halt, wenn man da wenn man da nicht tief in der Materie steckt oder da wirklich Ahnung von hat, dann stellen sich ja wirklich so ein paar Fragen. Ne? Ist die Mail echt? Enthält sie schädliche Anhänge? Ist sie Teil von, also hat sie Tracking-Links irgendwie mit drin? Und ist sie Teil des laufenden Angriffs? Das kann ja niemand einfach so jetzt mal entscheiden. Und deswegen ist es halt dann wirklich schwierig. Und ich sag mal so, meistens reicht ja heute das bloße Öffnen von Mails, damit da schon was passiert. Im schlechtesten Fall ist nicht mal mehr das notwendig. Also es gibt tatsächlich auch Endgeräte, die so angreifbar sind, oder Systeme, wo man halt einen entsprechenden Code rausschickt. Dein E-Mail-Programm generiert quasi die Vorschau und in dem Augenblick bist du schon kompromittiert.
Ja.
Gibt es?
Ja.
wenn man vorgesorgt hat, natürlich nicht so, aber gibt es halt durchaus.
Jetzt, ne? Jetzt komme ich mal mit einer provokanten Gegensache. Wenn der Kunde mir die Mail weiterleitet, kannst du mich jetzt gleich korrigieren. Wenn der Kunde mir die Mail weiterleitet und mein vorgeschalteter Spam-Filter das Ding schon direkt in den Himmel jagt, nämlich schon mal ganz genau als Spam und mir jetzt gar nicht weitergibt. Das sollte für mich die allerhöchste Alarmstufe sein. Eben nicht sagen, ich gucke mir es trotzdem an oder ich lade es mal trotzdem runter. Und ich rede jetzt nicht vom Spam-Filter, der im Outlook drin ist, sondern ich rede wirklich von was vorgeschaltet. Hornet, No-Spam, Microsoft hat das ja auch, etc. pp. Sondern wirklich von einem professionellen Spam-Filter. Das kann auch schon mal der erste Indikator sein. Wenn der Kunde sagt, ja, ich habe hier was Komisches, darf ich dir das mal? Eigentlich will ich es nicht haben. Aber wenn er sagt, ich schick's dir und ich sage, ich krieg's nicht und guck dann bei mir in der Quarantäne oder im Spam oben drinne und ich sehe, dass meine Filterung im Eingang schon das Ding auf Feuerrot gesetzt hat, hat es gleich in die Ecke geschoben, hat mir es gar nicht zugestellt, dann habe ich schon mal einen sauguten Indikator dafür, dass da wirklich irgendwas nicht passt, wie es passt soll.
Wenn man dem System nicht vertraut, dann hat man nicht das richtige System.
Genau.
Ne? Also das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ja. Gut, also, was wir jetzt auf jeden Fall festgestellt haben, ein wichtiger Punkt dabei ist halt kontrolliert analysieren, das heißt nicht auf dem eigenen System einfach öffnen, machen, tun, sondern ja. Ne? Okay, das bringt uns jetzt zur nächsten Entwicklung. 10.17 Uhr, euer IT-Dienstleister meldet sich, er hat die Nachricht untersucht, die Mail stammt tatsächlich von eurer Domain, nicht gefälscht, nicht gespooft, nicht nachgebaut. Sie wurde tatsächlich über euer M365 verschickt. Was geht dir jetzt durch den Kopf? A. Ein Mitarbeiter hat die Mail verschickt. B. Ein Konto könnte kompromittiert sein. Oder C. Es muss erstmal weitere Informationen geben. Ich denke, da liegt sie jetzt so relativ auf der Hand. Weiß nicht, wie du da denkst, aber
Ich habe gerade zwei Sachen, die mir im Kopf rumgehen. Kompromittierung weiß ich, ich habe MFA bei mir auf dem Ding drauf, auf dem 365-Tenant. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer in irgendeiner Art und Weise auf mein Tenant schleicht mit einer MFA und einer hohen halte ich ziemlich unwahrscheinlich. Meine Mitarbeiter, müsste ich mir die Absenderadresse angucken, weil ja jeder Mitarbeiter sein eigenes Postfach hat, aber da eigentlich arbeiten die Mitarbeiter bei mir, weil ich ziemlich hohes Vertrauen habe, würde für mich bedeuten, aber vielleicht denke ich auch zu komplex, bevor ich jetzt die Sache verrückt mache, würde ich auf C gehen und würde mir erst vom ITler weitere Infos kommen lassen.
Okay. Also, ich hätte jetzt,
ja,
ich persönlich würde von einer Kompromittierung ausgehen.
Weil?
Weil erstmal, also ein Zugriff aufs M365-Tenant, irgendwas muss da ja sein. Du kannst nicht einfach darüber versenden, wenn du keine Daten hast oder nicht im System bist.
Ja, aber
Offensichtlich über das M365-Tenant geschickt worden. Das heißt, derjenige muss drin gewesen sein.
Ja, aber ich finde das eine saucoole Kiste. Du hast aber zwei Optionen. Du hast einmal, ich schweife kurz ab, wir sind im Datenschutz und wir sind bei technischen organisatorischen Maßnahmen. Technisch bist du mit einer Multifaktor-Authentifizierung, mit einem Authentificator, mit wechselnden Passwörtern oder mit einem Passkey bei 365, du kommst ja da nicht mehr drauf ohne MFA. Und du hast ein hochkomplexes Passwort. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Innentäter hast, um es mal so rum auszudrücken, dass du einen Mitarbeiter hast, der das Ding rausgejagt hat, ist wesentlich leichter und naheliegender an meiner Stelle, als diese technische Hürde zu umgehen mit der Multifaktor-Authentifizierung.
Du brauchst die Hürde nicht umgehen. Es gibt bestimmte Angriffe, die laufen ja anders. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt zwingend den MFA-Code abgreifen müssen. Gibt es natürlich, keine Frage. Dann müsstest du halt das Endgerät, was diesen MFA-Code generiert, natürlich auch irgendwie in Zugriff haben.
Genau.
Aber es ist auch möglich, dass das Endgerät angegriffen wird und darüber der Session-Token quasi geklaut wird. Mhm. Und diese Session dann bei sich reproduziert. Das heißt, in die bestehende Session kann jemand sich dann einklinken. Es ist nicht so leicht, wie ich es jetzt sage, ne? Das möchte ich ganz klar sagen. Ja. Also bevor ich das jetzt zu einfach darstelle, aber über diese Session-ID oder über den Token ist es schon möglich, sich dann in die Verbindung einzuklinken und dann habe ich auch Zugriff auf das Konto.
Aber wenn ich das mache, also wenn das einer machen würde, würde ich auf jeden Fall eine E-Mail als derjenige kriegen, wo drin steht, ein neues Gerät hat sich in ihrem Konto angemeldet, weil es ein unbekanntes Gerät ist, was Zugriff auf deinen...
Wir gehen immer von Maximal-Dingen aus. Ja, Michael, wir haben bei euch solche Maßnahmen, richtig.
Okay. Okay.
Wir gehen jetzt nicht immer vom perfekten Fall aus.
Okay.
Man muss ja auch einfach sagen, es gibt ja genug Unternehmen, die sich auch mal einen Tenant kaufen oder die sich Lizenzen kaufen und der Tenant ist einfach blank. Ich habe meine Domains gerade drin, Benutzer drin. Das stimmt, du hast recht, wenn man das eingerichtet hat, dann kriegst du diese Hinweise auch noch. Andersrum, wir haben auch schon Angriffe beobachtet, da hat sich jemand so eingeklinkt ins System, dass er, er hat schon, bevor er sich wirklich angemeldet hat, dafür gesorgt, dass solche Mails, oder war dann einfach schnell, diese Mails sofort wieder rauszufiltern.
Mhm.
Na, also, kann man so und so spielen. Wie gesagt, ist nicht der wahrscheinlichste Fall, aber es ist eine Möglichkeit.
Mhm.
So, an dieser Stelle endet eigentlich so der erste Teil, was das angeht. Das heißt, im nächsten Abschnitt wird es jetzt einfach darum gehen, wer hat die Mail verschickt und so weiter. Na, aber da, das ist jetzt so, wir kommen gerade von dem, wir haben erstmal einen merkwürdigen Fall zu, wir schlittern gerade in eine Krise.
Ja.
So, wenn wir jetzt den nächsten Bereich angehen. Szenario ist natürlich immer noch das gleiche. Euer Dienstleister meldet sich jetzt erneut.
Ja.
Wir haben das Konto gefunden.
Ja.
Die Nachrichten wurden aus dem Postfach eurer Buchhaltungsleiterin versendet.
Ja.
So, wahrscheinlich ist die erste Reaktion, oh, mehr kann man dazu ja dann auch nicht so viel sagen. Das wäre wahrscheinlich so erstmal die erste Reaktion von vielen Geschäftsführern. So, jetzt wird aber klar, okay, jetzt ist kein Versehen mehr, jetzt ist ganz offensichtlich, dass da was passiert ist. So, was würdest du jetzt also als erstes machen? Du rufst die Buchhaltungsleiterin an, zweitens, du lässt das Konto sofort sperren oder du möchtest zunächst weitere Informationen sammeln. Das heißt,
Konto
bleibt
sperren.
Aktiv. Stopp. Und schauen, was
passiert. Breche ich dich ab, Konto sofort sperren. Auf der Stelle, weil jetzt ist bekannt, dass jetzt habe ich die konkrete E-Mail-Adresse und habe den konkreten Absender. Das heißt, ich kann eine konkrete Maßnahme dagegen schießen, sperren und dann direkt weitere Informationen suchen. Lieber quakt die Buchhaltung in einer Viertelstunde bei mir um die Ohren. Sie können keine Mails verschicken und seid keinen Zugriff mehr auf das System oder sonst irgendwas. Und ich erkläre es ihr dann, wie dass ich das Thema noch weiter laufen lasse und gehe in irgendeiner Art und Weise einen Kompromiss ein. Hier wäre für mich der erste Schritt, die technische Maßnahme, Konto dicht machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Also, wenn mein Dienstleister bei der Situation anrufen würde und würde sagen, hier, pass mal auf, es ist dein Postfach, ja, was machen wir denn? Dem würde ich sagen, hast du es noch nicht gesperrt, du Nase? Also das wäre das Erste, auch was ich proaktiv dann auch erwarten würde im Prinzip oder die Empfehlung schon vom ITler erwarte. Das Erste machen wir, wäre Konto dicht. Ja, aufmachen kannst du es jederzeit wieder. Das ist ja das. Also Konto dicht machen bedeutet ja jetzt nicht, dass das Ding tot ist und du nie mehr drankommst und die Welt, also dass das Ding platt ist, sondern sperren bedeutet ja nur, erstmal keinen Zugriff mehr, Passwörter geändert etc. pp. Ja.
Ja, also auch da, alle drei Antworten sind irgendwie nachvollziehbar. Ja. Ich glaube, das, was am weitesten weg ist, ist halt erstmal die Buchhaltungsleiterin anzusprechen.
Ja,
was soll sie dazu sagen?
Was soll sie sagen, ja.
So. Also, grundsätzlich Konto sofort sperren lassen, ja, ist sinnvoll. Sinnvoll in dem Augenblick, wo du zum Beispiel so einen Mail-Server wie M365 hast, weil du ja nachvollziehen kannst, was dahinter passiert. Es gibt aber auch durchaus Systeme, die schlechtes Logging haben. Das heißt, ich kann da gar nicht so viele Informationen rausziehen, außer in dem Augenblick, wo es passiert.
Mhm.
Deswegen, also auch da kann eine Empfehlung auch von einem Dienstleister sein, lass es weiterlaufen. Klar, aus reiner Logik ist es natürlich zu schwachsinnig, aber das kann durchaus sein. So, jetzt würde man aber trotzdem, ich denke, auch mal die Kollegin ansprechen und sagen, ja. Hey, hast du eigentlich so in letzter Zeit, ist dir was aufgefallen? Hast du eine komische Mail gekriegt? Hast du versehentlich draufgeklickt? Hast du dein Passwort irgendwo eingegeben? Hast du MFA irgendwo bestätigt, wo es eigentlich gar nicht hätte, also wo es dir nicht ganz klar war, warum? Gab es irgendwas Auffälliges? Ne?
Gab es einen Signal-Chat, der dich dazu aufgefordert hat, mal eben schnell ein Passwort einzugeben?
Ja, sind alles so Sachen. Aber das sind so Sachen, die kann man dann bei der Dame erfragen. Aber viel mehr als das, also was dann danach passiert, wird man nicht kriegen. Ich glaube auch, dass das, wenn ich jetzt so aus meiner Perspektive schauen würde, ja, die Ursachenforschung ist sicherlich wichtig, woher es dann letzten Endes kam. Aber jetzt gerade erstmal Auswirkungen bekämpfen. Also klar, die Ursache auch, dass es nicht weiter passiert. Aber dass sie jetzt irgendwann das Passwort eingegeben hat, ändert nichts mehr an meinen Maßnahmen, die kommen.
Genau.
Das ist etwas, das würde ich hinten anstellen, um das aufzuarbeiten. Aber jetzt an der Stelle steht man eigentlich woanders.
Du löscht erst den Brand und machst dir dann Gedanken, wie er entstanden ist. Ganz klare Sache.
So, also, wenn du das Konto sperrst, hatte ich ja gerade schon gesagt, deswegen, ne, ich gehe jetzt alle Antwortmöglichkeiten mal durch. Also, wenn du es sperrst, kann es sein, dass du Spuren damit verwischt. Das, was ich gerade meinte, kommt immer auf den Mail-Server oder auf das System an, was ich gerade einsetze.
Okay.
Wenn der Angriff ja läuft, dann kann es halt durchaus sein, dass ich dann auch den Angriff unsichtbar mache. Kommt aber aufs Logging des Systems an. Im M365 gebe ich dir recht. So, wenn du, also forensisch irgendwie Daten sichern, dann nachher aus dem M365, wie du sagst, ne? Also erst sperren, dann reingucken, das ist, denke ich, da der sauberste Weg. Aber man muss halt immer sehen, wir beide haben auch einen anderen Kontext zur IT als ja nicht die meisten Geschäftsführer, das wäre jetzt zu hoch gegriffen, aber als einige. Ne, dementsprechend. So, gehen wir mal jetzt davon aus, du würdest jetzt die Buchhaltungsleiterin ansprechen. Also, wir rufen sie an. Nö, also ich habe keine von den Mails verschickt. Dann, ja, hast du irgendwas Auffälliges bemerkt? Dann kommt es so vorsichtig raus. Vor etwa 2 Wochen hat Outlook plötzlich nach meinem Kennwort gefragt. Da muss ich mich einmal anmelden und dann lief es halt wieder. Ne?
Dann lief's so.
So, jetzt natürlich, also wenn man jetzt mal in diese Diskussion reingeht, jetzt rückblickend ist natürlich offensichtlich, dass da was nicht gut gelaufen ist oder ist zumindest verdächtig. Vor 2 Wochen hätte aber wahrscheinlich keiner was dazu gesagt.
Nein.
So, das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor heutzutage in den Cyberangriffen, weil sie eben genau darauf ausgelegt sind.
Ja, du hast aber auch das Thema, je nachdem, machen wir mal, haben wir schon M365-Bashing betrieben in der Folge? Nein, noch nicht. Fangen wir mal
heute
an damit.
Heute noch nicht, nee.
Gut, dann fange ich jetzt an damit. Du hast aber auch das Thema, dass du schon mal nochmal nach deinen Anmeldedaten gefragt wirst, weil irgendwas ausläuft, du einen Browser incognito tappt, einen anderen Browser benutzt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann schon nochmal nach deinen 365 Anmeldedaten gefragt wirst, weil du irgendwas am Arbeiten bist, das kann dir schon mal passieren. Und das kann auch schon passieren, das ist mir auch schon passiert, ist, dass Outlook eben steht, dass das nicht mehr läuft, dass der auf einmal sagt, Passwort bitte neu authentifizieren. Das heißt, der Indikator, es fragt einer nach meinen Passwörtern oder es fragt einer nach, also passiert was Böses, ist nicht zwingend erforderlich, in eine Linie zu bringen. Deswegen ist das schon eine Kiste, wenn die sagt, ja, vor 14 Tagen hat Outlook mal gesagt, wäre für mich nicht sofort der Indikator, es ist was passiert, sondern das wäre der Indikator, ich fange mal an, weiter zu suchen, was denn genau gefragt hat und aus welchem Grund. Also nur die Antwort, ja, da hat nochmal einer meine Anmeldedaten von Microsoft abgefragt, wäre für mich nicht sofort, ja gut, dann ist klar, das ist die Sache erledigt. Sondern das kann durchaus auch eine legitime Ursache haben.
Durchaus. Aber es ist halt jetzt in diesem Szenario rückblickend, sagt man dann, ja, okay, dann könnte es das schon gewesen sein. Ne?
Natürlich ist das naheliegend. Und natürlich hilft auch hier der Spoiler, je mehr Anwendung, mal weg von 365, aber je mehr Anwendung ich eben über meine AD und über mein Single Sign-On und über mein direkt bei mir im Unternehmen anbinde, ja, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau auf sowas reinfalle und nach sowas nochmal gefragt werde, weil genau deswegen mache ich sowas. Ja.
Ja. Okay, ja, gehen wir mal weiter.
Ja.
11.12 Uhr. Jetzt kommen wir so in die Richtung, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte. Der IT-Dienstleister hat weitere Informationen. Wir haben mehrere Postfachregeln gefunden. Eine Regel verschiebt automatisch Nachrichten mit folgenden Begriffen: Rechnung, Überweisung, Zahlung, Bankverbindung in einen versteckten Ordner.
Ja.
Außerdem werden Kopien bestimmter Nachrichten an eine externe Adresse weitergeleitet. Mhm. Was machst du? Die Regeln sofort löschen, die Regeln zunächst dokumentieren, die Regeln aktiv lassen und beobachten.
Auf gar keinen Fall sofort löschen.
Gut, dass du es sagst. Klingt nämlich einfach, ist es aber nicht.
Auf gar keinen Fall sofort löschen. Ich würde sie tatsächlich beobachten. Weil nur, also dann wäre ich aber jetzt an einem Punkt, wo ich IT-Dienstleister Daten sichern, also Screenshots von dem ganzen Kram mache, dass nicht irgendeiner verschwinden lässt und nicht irgendeiner was machen lässt und so einen ganzen Kram. Da würde ich auf jeden Fall, würde ich es dokumentieren, auf alle Fälle zuerst eine Dokumentation machen, so schnell wie es geht. Und wenn es nur mit dem Sniping-Tool irgendwelche Screenshots sind, dann würde ich es aber offen lassen unter der Prämisse, dass da jetzt wirklich einer drauf guckt und beobachtet den Traffic.
Also jetzt, wenn wir alle drei Antwortmöglichkeiten nehmen, also ich sage ja, es klingt erstmal total einfach. Der erste Impuls, ja, dann mach weg, damit das nicht weiter passiert. Ja. Das Problem ist aber, wenn du es löscht, dann hast du, also verlierst du in der Regel auch die Informationen darüber. Das ist auch im M365 so, weil diese Regel gibt es nicht mehr, also werden die Logs dazu auch entfernt. Das ist halt dann nicht der Beste, will ich gar nicht sagen. Wie gesagt, es ist nichts richtig, nichts falsch, aber dadurch verliert man Erkenntnisse.
Genau, es wird mir halt sehr wahrscheinlich die Möglichkeit verloren gehen, zu wissen, welche Informationen an wen gegangen sind. Und da ist mir wahrscheinlich noch egal, ob es die xyz@gmx.24.de.com ist oder irgend so ein Kranzenkram, weil den Besitzer der Mail aufzugabeln, das wäre echt eine Sisyphus-Arbeit, wenn überhaupt. Aber ich habe wenigstens die Möglichkeit zu wissen, welche Informationen sind raus. Das heißt, wie viele potenzielle Kunden oder wie viele Kunden von mir haben theoretisch die E-Mail bekommen, dass sie ihre Bankverbindung anpassen müssen. Also wen muss ich informieren, mit wem muss ich im Anschluss in Dialog gehen? Und dazu muss ich halt eben wissen, welche Infos der Dritte bekommen hat, dass ich reagieren kann.
Genau. Ja, also dokumentieren könnte man auch. Dann hat man zumindest so eine grobe Richtung, ne, was es ist, bevor man es löscht. Also zumindest, damit man sieht, was dann mit den Mails passiert. Aber ja, ich würde wahrscheinlich auch am ehesten beobachten, laufen lassen. Da zieht man die meisten Erkenntnisse raus. Man muss sich da halt eine zentrale Frage stellen, glaube ich. Das ist eher so, das ist das ja, was dahinter steckt. Wie groß ist der aktuelle Schaden im Vergleich zum Erkenntnisgewinn?
Ja.
Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, dass man das halt so ein bisschen...
Ja.
Also das ist halt etwas, das muss man miteinander abwägen. Das passiert aber an vielen Stellen, die uns gleich noch...
Das hast du, da hast du recht. Also gehen wir mal davon aus, wir haben 100 Kunden, dass wir mal eine Größenordnung haben, wo wir es hätten. Ich glaube, ganz im Ernst, ich glaube, wenn ich 100 Kunden hätte, bleib bei 100 Kunden und wir reden über diese zwei, die sich um 8.11 Uhr bei mir gemeldet haben, ja, und um 8.20 Uhr bei mir gemeldet haben. Und ich sehe nur diese in den Logs und in den Weiterleitungsregeln drinne. Und ich stelle sicher, die zwei haben es gekriegt, sonst keiner. Dann kann bei mir der Impuls reifen und ich glaube, der würde sogar sich durchsetzen, dokumentiere es und schalte das Ding ab, das fertig ist. Weil die Gefahr, dass die anderen 98, die ich noch habe, in den nächsten 10, 20 Sekunden auch noch eine Mail kriegen und die Sache sich noch weiter verbreitet, dann habe ich zwar die Logfiles, dass ich es noch weiter verbreite, aber ich habe mehr Arbeit. Wohingegen, wenn ich das Ding aufmache und ich sehe, wir bleiben wieder bei 100 Kunden und ich sehe, das haben eh schon 80 rausgekriegt. Also ja, die überwiegende Mehrheit, der überwiegende Schaden ist sowieso schon passiert. Dann habe ich eher die Vermutung, ich würde es auf dem Monitoring lassen, um zu gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas an der Identität des Angreifers oder sonst noch irgendwas rausfinden kann. Du verstehst, was ich meine? Wenn der Schaden ist zwar da, aber der Schaden ist begrenzt, ist eine geringe Anzahl. Und bevor sich der Schaden noch weiter verbreitet, macht den Kram halt dicht und dann ist die Sache in Ordnung. Nachdem du es dokumentiert hast. Dokumentieren ist das allererste. Die Screenshots und das Durchdokumentieren wäre das, was ich auf jeden Fall machen würde. Und auf Basis der betroffenen Datensätze würde ich wahrscheinlich die Entscheidung mir empfehlen lassen von meinem IT-Dienstleister.
Ja. Genau. Okay. So, weiter geht's. 12.05 Uhr. Die Analyse läuft weiter, dann kommt die nächste schlechte Nachricht. Wir glauben nicht, dass der Zugriff erst gestern begonnen hat, sagt der IT-Dienstleister. Wie lange denn? Oh, 6 Wochen? Okay, 6 Wochen. 6 Wochen Zugriff auf Angebote, Rechnungen, Verträge, Kundenkommunikation, Lieferantenkommunikation. Was ist jetzt deine größte Sorge? A, finanzieller Schaden, B, der Datenschutz oder C, Reputationsschaden?
A und C geht für mich ineinander. B wäre mir am egalsten. Entschuldigung, auch als Datenschützer. In dem Falle wäre für mich erstmal, wer hat von meinen Kunden welche Informationen? Wie kriege ich meine Kunden befriedigt oder wie kriege ich die Reparation, den Schaden vom Kunden abgewendet? Im zweiten aufpassen, dass der mir das nicht wegnimmt. Also das erste, Tendenz C. Also nicht B.
Ja. Ob Michael, aber genau darum sind die Fragen ja auch so gestellt. Ne? Ja, also es ist wirklich, wir sprechen immer vom Optimalfall und ja, du musst sofort, aber es gibt einfach Dinge, die hat man anders im Kopf. Weil man in dem Augenblick eine Entscheidung treffen muss, wie man sich verhält. Genau in dem Augenblick.
Genau.
Und das sind auch Stresssituationen, das darf man einfach nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass man dann da steht, man packt sein Skript aus, dafür hat man im Optimalfall natürlich Notfallpläne. Aber es ist nicht so, dass so eine Entscheidung, so ein Notfallplan macht es dir leichter, aber er nimmt dir die Entscheidung letzten Endes immer noch nicht ab, weil die Situation immer eine andere ist.
Ja, aber der erste Gedanke wäre definitiv nicht beim Datenschutz. Da habe ich 72 Stunden Zeit, um mal kurz formal zu werden. Möglich, wenn es Meldung an die Behörde ist, wenn es größer ist, wenn es ein Schaden da ist. Lass das nochmal laufen. Wir sind im Moment bei 12.05 Uhr. Du hast um 8.11 Uhr bin ich erst in die Firma gegangen. Ja, also lass mich mal einen dritten Kaffee trinken und nicht an den Datenschutz denken.
Ja. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Wie gesagt, ist aber trotzdem, also auch da, man muss halt immer sehen, welche Rolle hat welche Person. Die würden wahrscheinlich ganz unterschiedliche Entscheidungen treffen. Das muss man auch sagen. Geschäftsführer denkt immer erstmal an den Geschäftsbetrieb. So wie du es gerade gesagt hast, A und C. Ne? Also erstmal da, wo eigentlich mein Geschäft liegt. In den Kunden logischerweise, also der Reputationsschaden und der finanzielle Schaden.
Ja.
Wenn du dir jetzt einen Datenschutzbeauftragten nimmst, klar, er nimmt die personenbezogene Daten, er wird den Datenschutz nach vorne stellen.
Aber nur, wenn es ein Datenschutzbeauftragter ist, dem es nicht seine eigene, schlechtes Deutsch, aber dem es nicht, also nicht die eigene, wo es nicht die eigene Firma betrifft. In der Rolle ist er wieder der Geschäftsführer und der Rolle wäre auch wieder bei A und C. Wenn du allerdings mit einem, und deswegen, auch das, deswegen ist es so wichtig, das Thema hattest du noch gar nicht, das hätten wir vielleicht, die Frage kam noch gar nicht, rufst du einen Krisenstab ein oder fragst du mal deinen Datenschutzbeauftragten oder holst du mal andere Leute mit ins Spiel? Bis jetzt sind wir ja nur noch im Ping-Pong zwischen Geschäftsführer und IT-Abteilung. Ich hätte wahrscheinlich sehr viel früher die Frage erwartet, gibt es Leute, die du informierst und mit ins Boot holst und die dir bei der Entscheidungsfindung und bei der Sache ein bisschen Support leisten? Und dir dich unterstützen.
Kommen wir gleich im nächsten Schritt quasi. Okay. Also wir werden es zumindest anschneiden.
Gut.
Ne, aber also worauf ich einfach nur hinaus wollte, so du hast halt den Geschäftsführer, der guckt halt auf den Geschäftsbetrieb, du hast einen Datenschützer, der guckt auf die personenbezogenen Daten. Wo du recht hast, ist der natürlich in der Geschäftsführerposition, wird er auch wieder eher anders denken.
Denken, ja.
Der Vertrieb denkt immer an das Kundenvertrauen, logischerweise. Ja. Er wird eher so C, Reputationsschaden nehmen, und der ITler denkt an den Angreifer.
Wollte gerade sagen, im ITler also sind weder A noch B noch C.
Ja. Oh, ja, und genau, wenn diese Gruppen oder diese Personen miteinander kommunizieren, dann wird es natürlich auch ein bisschen komplexer, das ganze Thema. Ne?
Ja.
So, jetzt nächster Punkt. 13:30. Bislang wissen wirklich nur wenig Personen Bescheid. Das heißt, du, die Buchhaltungsleiterin und der IT-Dienstleister, wenn du es wirklich nicht auskommuniziert hast. Nun stellt sich jetzt die Frage, informieren wir jetzt alle Mitarbeiter? Informieren wir jetzt nur betroffene Personen oder einfach noch niemanden?
Betroffene interne oder betroffene externe Personen?
Ich würde jetzt mal mein Fragenkatalog, beides egal.
Gut. Ich würde auf gar keinen Fall alle Mitarbeiter informieren um die Uhrzeit schon. Ich würde erst noch ich habe 80 Mitarbeiter, dann habe ich einen Datenschutzbeauftragten, den würde ich mir mit ins Boot holen, würde mir die Geschäftsleitung mit hochholen, vielleicht noch 2-3 Abteilungsleiter mit ins Boot holen und würde erstmal noch keine Kommunikation nach außen machen.
Okay. Gut. Wenn wir jetzt, auch das ist wieder so eine Frage, die ist halt schwieriger, als sie klingt erstmal. Also wenn du jetzt alle informierst, klar, der Vorteil erstmal, ich habe eine hohe Transparenz, die Aufmerksamkeit ist da, das heißt, alle können auch aufpassen, was wirklich bei ihnen selbst gerade passiert, und weitere Hinweise können natürlich kommen, falls da jemandem was aufgefallen ist. Nachteile ganz klar, Panik, Gerüchte, Spekulationen, genau, weil keiner wirklich belastbare Informationen hat.
Genau.
Das Unternehmen hat sie ja nun mal selber noch nicht. Und wenn du niemanden informierst, klar, der Vorteil ist, du hast erstmal ein bisschen Ruhe und hast die Situation unter Kontrolle. Der Nachteil, ja, Mitarbeiter melden natürlich möglicherweise verdächtige Dinge gerade nicht, weil sie ja gar nicht wissen, dass sie auf irgendwas achten sollen. Und im Nachhinein kann das Vertrauen leiden. Das muss man auch sagen, aber es ist halt auch immer die Frage, wie das Unternehmen aufgestellt ist.
Gegen Externe bin ich bei dir, wobei ich bewusst jetzt nach intern und extern gefragt habe und gesagt, ich informiere nicht nach extern. Wir sind um 13:30. Wir wissen seit 12 im Ansatz, um was es gehen könnte. Einen Teufel würde ich tun und würde mit Vermutungen und Ideen meine Kunden verrückt machen. Wenn ich schon bewusst erstmal den Kreis der Mitarbeiter klein halte, weil ich nicht will, dass die Mitarbeiter sich bockig machen. Wobei, wir haben eben gesprochen, wir sind wahrscheinlich ein Mittelstandsbetrieb, der auch produzierende Ecken hat. Also es gibt wahrscheinlich auch von den 80 Mitarbeitern, sitzen nicht alle Mitarbeiter 80 nur am Computer und schreiben E-Mails, sondern davon wird es auch an. Lass die mal ihre Arbeit machen. Wenn ich die jetzt verrückt mache und denen irgendwas erzähle, dann haben die nächsten 3 Stunden nichts anderes zu tun, wie sich darüber zu unterhalten und die Girl verrückt zu machen und sonst irgendwas. Das würde ich erst nochmal auf Leitungsebene durchdiskutieren. Vielleicht hat ein Abteilungsleiter Beobachtungen gemacht. Vielleicht kann der Datenschutzbeauftragte schon einen Teil meiner Aufgaben übernehmen, kann da schon mal mit dem ITler reden, kann sonst irgendwas machen. Also ich würde es nicht mit mir alleine im Büro ausmachen, mit meiner Buchhaltung zusammen. Ich würde mir da schon jetzt ein paar Leute mit ins Boot holen zu dem Zeitpunkt. Aber ich würde weder gar nichts sagen, noch würde ich alles in die Welt streuen.
Ja, würde ich genauso unterschreiben.
Zumal auch hier, spitzfindig, wir immer noch nicht wissen, ob es ein Innen- oder ein Außentäter ist.
Genau.
Und wenn es ein Innentäter wäre und wir würden jetzt den Rallo machen, ohne dass wir genau wissen, worum es geht, könnte es passieren, dass der Innentäter mitkriegt, dass wir ihm auf der Spur sind und entsprechende Maßnahmen und Spuren verwischen würde. Auch das wäre ein Grund, es nicht im Unternehmen zu streuen, außer zu Vertrauenspersonen. Wir sind wieder beim Führungskreis, DSB, also zu dem, nennen wir es mal Inner Circle, Führungskreis, wie auch immer. Den würde ich informieren.
Die Buchhaltungsleiterin.
Über die Buchhaltungsleiterin gewesen sein, natürlich. Weil ich bei der letzten Gehaltsverhandlung gesagt habe, du kriegst keine 50 Cent mehr die Stunde, macht sie jetzt aus Hass und Kram, hat sie jetzt vor einem Vierteljahr irgendwo einen USB-Stick reingesteckt oder sonst irgendwas und hat sich jetzt mal ein paar Dollars nebenher verdient.
Ja.
Ja.
Jo, weiter geht's. 14.07 Uhr. Während der Analyse fällt auf, dass ein Mitarbeiter zu merkwürdigen oder nicht normalen Zeiten MFA-Anfragen gekriegt hat. Dieser Mitarbeiter wird dann befragt und er sagt dann, ja, vor 3 Wochen nachts habe ich mehrere MFA-Anfragen gekriegt. Und dann, okay, da stand nur genehmigen, mehr nicht. Mhm. Ich habe 2-mal auf Ablehnen gedrückt. Beim 3. Mal, ja, da wollte ich schlafen. Ja, habe ich auf Annehmen bestätigen geklickt. Ja. So, was denkst du jetzt? Das ist wahrscheinlich der Einstiegspunkt. Könnte Zufall sein oder wir wissen es halt einfach noch nicht.
Die Spur würde ich verfolgen.
Ja.
Das einfache MFA, also dass mehrfach MFA-Anfragen kommen auf Basis eines technischen Defektes von Microsoft Tenet oder von sonst irgendwas, sind ziemlich unwahrscheinlich. Du kriegst diese Anfragen, laufen nur rein, weil sie irgendeiner angestoßen hat. Über Nacht und Tag soll mir vollkommen egal sein, welchen Zeitzonen, wie gesagt, das ist vollkommen egal. Also über die Ungewöhnlichkeit der Zeit würde ich mir noch nicht mal arge Gedanken machen, aber für mich wäre der Indikator, er hat sie nicht angestoßen. Das wäre für mich der Indikator, genau die Spur weiter zu verfolgen. Oder weiter verfolgen zu lassen. Ich bin ja der Geschäftsführer, da habe ich meine Leute. Ich sage dem ITler, pass mal auf.
Ja, also ich finde, hier zeigt sich halt auch so ein gewisses Problem der modernen Angriffe. Weil viele wissen halt, ja okay, ein Passwort darf ich nicht weitergeben. Aber so eine MFA-Anfrage ist ja, sie klingt ja total simpel. Ja, ich drücke da drauf, ja gut. Mein Passwort ist ja aber nicht rausgegangen. Ne? Ja. Also das sind so Sachen. Und deswegen, also es wird dementsprechend auch natürlich vorzugsweise von Angreifern genutzt. Ne? Also man nennt das häufig dann dieses MFA-Bombing. Das heißt, du schickst viele Anfragen, damit jemand dann irgendwann dazwischen einfach sagt, ja, okay.
Komm rutsch mir. Ja, genau. Ja.
Wird schon richtig sein.
Ja.
Und das machen sie ja nicht aus Bosheit oder irgendwie, weil sie dumm sind, sondern wie soll ich sagen? Also klar, er hat nicht aufgepasst, aber es ist dennoch, ich sag ja, es ist ja keine Absicht. Das ist irgendwann so ein schwachsinniges menschliches Verhalten. Das ist aber nicht nur bei dieser Person so, das kann vielen anderen auch so gehen. Also so ist das einfach gemein. Und sowas, darauf setzen Angreifer natürlich, ja, ne? Dass du zum Beispiel, und deswegen ist auch dieses Nachts mit ein Faktor. Du kriegst das zu einer Zeit, wo du auf sowas gar keinen Bock hast. Wo du auch deinen Kopf nicht einschalten willst, ey, was könnte es sein, sondern komm, lass mich in Ruhe, ich will jetzt schlafen gehen, so ungefähr. Ne? Und dann kommt sowas.
René, ich glaube, an der Stelle machen wir jetzt mal Schluss und beenden den Podcast und machen einen zweiten Teil draus. Du hast garantiert eine schöne Stelle
bei
gefunden.
Der Länge jetzt, ja.
Hast garantiert eine Stelle gefunden, wo wir schneiden. Würde für euch bedeuten, vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, hier jetzt 2 Stunden einen Podcast draus zu machen. Wir machen lieber 2 Folgen draus. Von daher, hier machen wir jetzt ein Ende und in der nächsten Folge wird es weitergehen. René wird einen schönen Schnitt machen und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt tolle Leute euch rum. Grüße aus Wetzlar. Macht's gut.
Ja, von mir auch besten Dank. Wie Michael schon gesagt hat, aufgrund der Länge schneiden wir es einmal. Ihr werdet den Rest der Episode natürlich dann in 14 Tagen zu hören bekommen. Ich hoffe, es ist dann auch nochmal so praxisnah wie bisher. Und ihr hört auch wirklich rein, weil es dann auch interessant ist. Von daher, ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Ciao. Ciao.